Wine Dudes.
Servus, grüß euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Wine Dudes. Heute sind wir wirklich so brandaktuell, dass wir im Grunde genommen beinahe live senden. Denn am heutigen Mittwoch beginnt in München das Munich's House of Gin. Die Community weiß natürlich, dass ich eng mit München verbunden bin. Und ich sage euch, wie es ist. Ich hatte die Gelegenheit, mit früheren Weggefährten, Kollegen und Freunden zu sprechen. Und die lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Ich möchte die Community heute ein bisschen hinter die Kulissen von so einem Event schauen lassen. Klar kann man gemütlich über eine Aktionsfläche schlendern und ein bisschen Gin verkosten und ein bisschen Gin shoppen. Aber bis dieser Punkt erreicht ist, bedarf es doch relativ viel Vorarbeit. Und daher möchte ich jetzt direkt zu meinen ersten zwei Gästen kommen.
Wine Dudes, der Podcast mit Robin und Gästen.
Servus Alex, schön dich nicht nur zu lesen oder zu hören, sondern auch mal wieder zu sehen.
Hallo mein lieber Robin.
Der Alex ist Marktleiter in der Filiale, die das Munich House of Gin ausrichtet. Und ich freue mich auch sehr, mal wieder in Touch zu kommen mit dem Benny Grieste.
Servus Robin.
Der Benny ist Einkäufer Wein und Spirituosen. Ist das richtig? Ist das noch?
Category Manager, Vertrieb, Sortiments verantwortlich und für alles, was auf der Fläche stattfindet.
Das ist eine relativ große Visitenkarte, wenn das da alles draufsteht.
Sollen wir es nochmal aufnehmen?
Und du hast einen Großteil der Organisation von diesem Event mitverantwortet. Es sind ja relativ viele Hände, die da zusammengearbeitet haben. Und ihr zwei macht sozusagen den Auftakt. Ich werde schauen, dass wir so viele Blickwinkel wie möglich in dieser Episode haben. Das heißt, ich werde mich auch mit verschiedenen Produzenten unterhalten. Ich werde mich mit der Konkurrenz oder mit den Mitbewerbern, das ist ja das schönere Wort, unterhalten. Und auch noch mit einem Kollegen, der die ganzen Verkostungstermine im Kopf hat, wann er wo was probieren könnt. Alex, wir haben ja viele Jahre zusammengearbeitet. Damals an unserer Wohlfühl-Oase am Münchner Rotkreuzplatz. Jetzt bist du allerdings in einer anderen Münchner Filiale.
Genau, ja. Ich habe auch kurz nachdem du uns verlassen hast, den Münchner Rotkreuzplatz ebenfalls verlassen. Und bin dann an die Filiale München Marienplatz gekommen, Galeria Markthalle. Und ja, schmeißt da jetzt seit Juli letzten Jahres so ein bisschen das Ruder. Habe mich da eigentlich relativ gut eingelebt. Wir hatten halt die Situation, dass wir ja im letzten Jahr dann Corona hatten und dadurch ja auch in den Märkten tatsächlich nicht mehr viel stattgefunden hat und so.
Das heißt, das ist jetzt so mitunter das erste Event, das du am Marienplatz ausrichtest?
Genau, das ist so das erste größere Event. Wir haben natürlich schon so kleinere Veranstaltungen gemacht, aber das ist jetzt so das erste große Ding, was es halt früher eben auch schon gab. Und aufgrund der Corona-Auflagen und so war das ja alles ein bisschen schwierig mit Verkostungen. Alle mussten Masken tragen und man konnte nichts probieren und so. Ja. Da ist halt das Ganze dann über die Corona-Zeit einfach eingeschlafen. Und dann hatten wir jetzt eigentlich kurzfristig gesagt, okay, wir müssen das eigentlich wieder aufleben lassen. Das war ja immer eine recht geile Aktion.
Definitiv.
Ja, und haben uns dann einfach im Februar dann gesagt, okay, jetzt lass uns das Ding einfach machen. Und haben dann Benny natürlich sofort mit ins Boot geholt, der ja da schon ein bisschen Erfahrung aus den Jahren davor hatte. Ja, und haben dann einfach losgelegt.
Okay, und jetzt sind wir an dem Punkt, heute startet das Munich House of Gin bei dir am Marienplatz. Wie lange geht es?
Das Ganze, also wir starten am heutigen 24. Mai und das Ganze geht bis Montag, den 12. Juni.
Wenn ich jetzt vorbeikommen möchte, kann ich da um 7 Uhr morgens dastehen und kriege meinen ersten Gin eingeschenkt? Oder wie sind da die Zeiten? Weil normalerweise, also so 7:30 ist so meine Zeit, wo ich den ersten Gin trinke.
Also du kannst dich gerne um 7 Uhr schon an den Haupteingang stellen, in die Schlange und dich da mit deinem privat mitgebrachten Gin schon einmal ein bisschen warm trinken. Aber das Haus macht tatsächlich erst um 10 Uhr auf und
Und dann kann ich auch direkt starten mit dem ersten Gin in meinem Glas.
nein, also wir müssen natürlich auch bestimmte Vorbereitungen treffen etc. Die, sag mal, Barkeeper, die Verkostungen machen,
Die schlafen ja alle noch um 10.
die schlafen noch um 10, richtig. Die haben wahrscheinlich eine harte Nacht hinter sich und müssen dann direkt bei uns dann weitermachen. Nein, also mit den Verkostungen geht es dann so gegen 12 los,
Okay.
aber dann wirklich durch bis 20 Uhr.
12 bis 20 Uhr. Okay.
Genau.
Ja, sehr schön.
So, man kann sich natürlich gerne vorher auf der Fläche umschauen. Es wird eine riesengroße Sonderfläche sein
Na.
mit einem tollen Schaufenster. Wir haben einige Highlights auch geboten, beispielsweise ein Sipsmith-Taxi.
Habt ihr übrigens auch schon im Ankündigungsvideo gesehen? Wer das noch nicht gesehen hat, ist auch heute rausgekommen. Ich bin heute in München. Dann schaut euch gerne nochmal das Ankündigungsvideo an. Da sieht man nämlich auch die Sonderfläche und so weiter. Ziemlich geil. So, Benny, wir hatten ja ein relativ kurzes Vergnügen in deiner Position als Einkäufer oder Category Manager, aber haben da auch direkt einen Draht zueinander gehabt. Jetzt müsste noch irgendeine Frage kommen, die ich vergessen habe, mir aufzuschreiben. Ja, scheiße. Merke ich gerade, dass meine Aufschriften nicht vollständig sind. Ich mache einfach weiter. Ich erinnere mich noch vage, dass das erste Munich House of Gin in München ziemlich hohe Wellen geschlagen hat. Die Aktion wurde in der lokalen Presse erwähnt. Ich glaube, sogar ein Fernsehteam ist da mal über die Sonderfläche gehüpft damals. Wann wurde denn das Munich House of Gin zum ersten Mal ausgerichtet?
Das war damals 2018 zusammen mit dem Andreas Klein. Den hört man ja nachher auch nochmal dazu. War eine spannende Geschichte, weil es ging eigentlich darum, mal wieder jüngeres Publikum ins Warenhaus zu holen. Und wir hatten uns halt damals überlegt, wir haben eine riesengroße Gin-Auswahl. Keiner nimmt es wahr. Wir müssen irgendwas machen und müssen da jetzt irgendwie was lostreten. Und damals federführend noch Andreas Klein hat dann sämtliche Kontakte mobil gemacht und hat die dann an eine Bar auf eine Sonderfläche gepfercht. Dann haben wir vom Warenhaus noch ein Schaufenster zur Verfügung gestellt bekommen und hatten anfangs nur 2 Wochen geplant. Und am Ende war das Ding so gut besucht, dass wir auf 3 Wochen verlängern mussten und quasi gezwungen waren, das öfter auszurichten.
Gut, das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt das Schlimmste, was einem passieren kann.
Nein, es war absoluter Vollerfolg. Also
Na,
richtig
sehr
toll.
schön. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was jetzt dieses Jahr im Speziellen so die größten Herausforderungen gewesen sind für dich in der Organisation.
Tatsächlich, eine schwierige Sache ist natürlich, nachdem ich es jetzt die letzten Jahre immer gemacht habe, das Ding jetzt abzugeben in meiner neuen Position und mein Baby am Ringplatz zu lassen. Nee, aber ansonsten ist die Organisation eigentlich mit das Spaßigste an dem Ganzen. Du kontaktierst wieder alle, du triffst dich mal wieder, du hockst dich mal wieder zusammen auf eine Tasse Kaffee. Du unterhältst dich, man freut sich, sich mal wieder zu sehen oder zu hören. Das ist gar nicht so das Problem. Schwierig war tatsächlich das Jahr 2021, weil wir hier noch mitten in der Corona-Pandemie waren und hatten dieses ganze Ding schon fertig geplant. Dann hat uns das Amt einen Strich durch die Rechnung gemacht mit den Vorgaben und wir konnten es nicht so durchziehen, wie wir wollten, beziehungsweise nicht zu dem Zeitpunkt. Und dann hat die Gastronomie unter gewissen verschärften Bedingungen wieder öffnen dürfen. Und da habe ich mich dann damals dran gehängt und habe exakt diese verschärften Regelungen übernommen und habe dieses Event geplant und auch ein Hygienekonzept entwickeln müssen, womit wir halt nirgendwo anecken und was auch der Kunde als sicher empfindet. Und so konnte man halt dann an so einem Tasting-Stand, wo man normalerweise Trauben an Leuten gewohnt ist, 2 Plätze besetzen, musste sich mit Luca registrieren vor einer Spuckschutzwand, seine Kontaktdaten hinterlassen etc. pp. Und da ging es so ein bisschen der Hintern auf Grundeis, weil wir nicht wussten, wie kommt das bei den Leuten an. Haben wir jetzt da einen Haufen Geld für Ware rausgehauen, alle aktiviert, alle mobilisiert, gesagt, wir machen da was Tolles, sonst wird voll der Flop. Aber glücklicherweise fanden es die Leute mega cool und haben sich so gefreut, dass endlich mal wieder was los ist. Und gerade auch in der Innenstadt, die ja zu dem Zeitpunkt mehr oder weniger tot war.
Ja, sehr schön. Dann sind ja die Vorzeichen dieses Jahr schon deutlich angenehmer, deutlich besser wie jetzt 21. Aber wie du es gerade schon gesagt hast, also klar, wenn man jetzt nicht unbedingt vom Amt, kriegst du ja im Grunde genommen immer Auflagen, also wenn es nur Toiletten sind oder was, sobald du irgendwas ausschenkst. Was mich interessieren würde, sowohl für dich Alex als Filialverantwortlicher, als auch für dich Benni als Sortimentsverantwortlicher, das ist doch sicher ein Abwägen zwischen dem Aufwand, also du brauchst eine Sonderfläche, die muss bespielt werden, das muss organisiert werden, auch wenn du sagst, dass das der spaßige Part dran ist, ist es ja trotzdem Arbeitszeit, die du da investierst. Und dem Ertrag, also ich brauche natürlich einen gewissen Umsatz oder ist mein Ertrag, dass ich die Bekanntheit steigere, dass ich meine Bekanntheit steigere, gerade solche Riesenaktionen wie jetzt das Munich House of Gin, das ja dann auch münchenweit und möglicherweise über die Grenzen hinaus besprochen wird. Ist das der Ertrag, den er mitnimmt? Ich frage jetzt mal ganz direkt, warum lohnt sich aus eurer unternehmerischen Sicht so eine Aktion? Kann antworten, wer will.
Also ich schmeiß mich mal kurz rein. Also zum einen muss ich dann Benni vollkommen recht geben. Also es ist natürlich eine Herausforderung, so eine große Aktion zu planen, aber es macht auch echt wirklich riesig Spaß. Vor allem, wenn man dann das Ergebnis sieht, das dann tatsächlich rauskommt. Ich meine, das sieht jeder von euch, kann das hier direkt dann auf der Fläche sehen. Es ist eine tolle Aktion und also uns geht es ja eigentlich im Großen und Ganzen eigentlich nicht so sehr, also oder hauptsächlich um den Ertrag. Also jetzt zu sagen, okay, wir erwarten uns jetzt nicht irgendwelche Zahlen davon, das wäre gelogen, ja. Aber im Großen und Ganzen geht es uns eigentlich darum, die Kompetenz zu zeigen einfach, die wir haben. Also wir haben einfach ein riesiges Gin-Sortiment und das wollen wir auch einmal nicht nur aus dem Regal heraus zeigen, sondern auch wirklich den Kunden da ein Highlight bieten, wo er dann vor Ort auch probieren kann, wo er einen Eindruck bekommt und halt auch einfach, ja, einfach zeigen, wir können es, wir haben es drauf, bei uns kriegt der Kunde alles rund um das Thema Gin und das ist eigentlich der Hauptpart, um den es uns geht.
Ja, super.
Ja, natürlich hast du irgendwo ja eine gewisse Umsatzverantwortung und du musst natürlich auch wirtschaftlich arbeiten. Darum schaut man natürlich auch, dass sich dieses ganze Konzept irgendwie trägt und dass man jetzt nicht über das Ziel hinausschießt und halt mit den Leuten möglichst gut zusammenarbeitet, um halt wirklich so eine Win-Win-Situation für jeden zu schaffen. Ja, egal ob du der Produzent von dem Gin bist, der seinen Gin noch in der Garage destilliert, weil er noch nicht so viel Kohle hat, dann hat er irgendwie Spaß dran. Ob du jetzt der Global Player bist und läufst in jedem Kino oder in jedem Fernseher in der Werbung oder ob wir das sind. Das ist eine Veranstaltung, da hat jeder was davon und vor allem der Kunde. Das soll einfach ein Einkaufserlebnis sein. Das soll den Leuten einfach zeigen, dass Einkaufen auch im Lebensmitteleinzelhandel was wirklich, wirklich Cooles sein kann, dass man Spaß haben kann, dass man was erleben kann, dass man auch neue Eindrücke gewinnen kann und ja, vor allem im Fokus hier definitiv die Nachhaltigkeit. Wir haben über 150 Sorten Gin jetzt zu diesem Event vor Ort. Kann man einen großen Teil davon kann man auch wirklich probieren in den nächsten Tagen und Wochen. Und darum geht es uns. Also wir wollen den Leuten zeigen, wir haben die Kompetenz. Wir sind besser aufgestellt als die meisten Einzelhändler.
Mit 150 Gin-Sorten, da braucht man sich nicht verstecken, sagen wir es mal so. Ah, das ist schon sehr interessant. Und ich bin auch schon interessant, also der Andi und der Rico sitzen gerade schon beim Andi im Garten und scharren mit den Hufen. Ich bin ja ein fauler Hund, ich werde denen ziemlich genau die gleichen Fragen stellen wie euch, weil ich es einfach interessant finde, für die Community mal zu sehen, hey, was hat denn der Veranstalter da davon, warum macht er das? Und die gleichen Fragen oder die ähnlichen Fragen werde ich jetzt auch gleich dem Produzenten stellen. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Also das war jetzt ein sehr nettes, kurzes, offenes Gespräch, aber eine letzte Frage habe ich an euch. Ihr werdet da jetzt die Ersten sein, ich werde es aber jetzt durchziehen und jeden von den 6 Gästen, die ich da haben werde, fragen, was ist denn euer Lieblings-Gin und warum?
Ah, Alex,
ich liebe dieses Schweigen.
Also mein Lieblingsgin ist tatsächlich einfach ein Klassiker, der Monkey 47. Mhm. Einfach deswegen, man kann ihn wunderschön pur trinken.
Ja.
Er ist fruchtig, komplex, klassisch halt einfach. Ne? Er hat ja alleine 6 verschiedene Pfeffernoten drin.
Na, der kommt aus dem Schwarzwald, oder? Ist das der Schwarzwald-Brightgin?
Genau, der kommt aus dem Schwarzwald.
Das heißt, grundsätzlich bist du aber eher ein Purtrinker, wenn das erste
Argument genau.
ist. Ah, okay.
Genau, also allgemein, nicht nur beim Gin, auch beim Whisky oder beim Rum. Ich mag es gern derbe.
Okay. Nur beim Bier trinkst du gern Radler.
Genau, wobei ich Bier eigentlich so gut wie gar nicht mehr trinke.
Okay. Gut, danke dir. Benny, hast du auch einen Lieblings-Gin?
Ja, obwohl ich eigentlich eher der Whisky-Fanatiker bin, lasse ich mich ab und zu hinreißen.
Moment, 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 da muss ich gleich mal einhaken. Also du bist nicht nur Whisky-Fan, sondern du sagst auch direkt, du bist Whisky-Fanatiker.
Ich trinke am liebsten Whisky. Also wenn es
So
darum
geil.
geht, eine Spirituose auf den Tisch zu stellen, dann ist es bei mir eigentlich der Whisky.
Okay, lass uns ganz kurz deinen Gin machen, dann hätte ich noch ein, zwei Fragen zum Whisky.
Gut, wenn ich mir einen Gin einschenke, dann in der Regel den Sip Smith Lemon Drizzle.
Ah, okay.
Weil du hast einen Gin, der nicht weit weg ist von einem klassischen London Dry Gin. Also du hast die Wacholdernote noch. Der ist nicht mega überparfümiert mit dieser Zitrone, sondern er hat wirklich tolle, schöne, angenehme Schalennoten. Und daraus einen Basil Smash zu machen oder ein richtig staubtrockenes Dry Tonic Water drauf zu kippen, da hast du die perfekte Sommerlimonade.
So cool, ja. Ich hatte immer den Botanist genannt als meinen Lieblings-Gin, das hat sich aber geändert. Da möchte ich aber euch erst am Ende der Folge, werde ich euch sagen, was ich hier in Indien für einen Gin gefunden habe, der jetzt unsere Hausbar ziert. Wir müssen uns kurz halten, wie gesagt, die anderen sitzen schon alle auf heißen Kohlen. Aber eine Frage hätte ich noch: Was ist dann dein Lieblingswhisky?
Alles, was torfrauchig
Oh,
ist.
geil,
Also ich
ohne
freue mich
Witz.
an einem Octomore wie ein kleines Kind.
Oh, ein Bruder im Herzen, ein Bruder im Geiste habe ich da jetzt gefunden. Sehr schön, ja. Also wenn ich trinke nicht Off-Whisky, aber wenn, dann muss es so torfig und rauchig wie möglich sein. Also der 10-jährige Artback ist für mich weiterhin so der Shit.
Ungeschlagen.
Dann sage ich herzlichen Dank euch zwei, auch für die offenen Worte, die hier gesagt haben. Wir sind ja unter uns. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich sage Tschüss, Alex.
Ja, danke, Robin, für das nette Gespräch. Danke, dich überhaupt mal wieder gehört zu haben.
Ja.
Wir sind ja doch leider nicht mehr so oft kommen wir zusammen, wie es früher der Fall war. Aber ich freue mich jedes Mal, von dir zu hören.
Ah, schöne warme Worte. Benni, schließ dich an.
Für mich war es ein inneres Oktoberfest, Robin.
Ah.
Beziehungsweise ist es. Es ist jetzt schön, dich mal wieder live zu sehen und auch mal wieder ein bisschen quatschen zu können. Und ich hoffe, wir sehen uns nachher auf ein, zwei, drei Gläschen Gin Tonic.
Mit Sicherheit, ja. So, das war jetzt ein sehr aufschlussreiches Gespräch mit den Jungs. Aber wir wären ja nicht die Wine Dudes, wenn wir uns nur eine Seite anhören würden. Daher werde ich jetzt den Blickwinkel vom Veranstalter auf den Blickwinkel vom Gin-Produzent und Gin-Verkäufer wechseln. Und dafür habe ich nun den Rico und den Andi am Mikrofon. Beide waren mal Grüne. Beide haben für die gleiche Gin-Distillerie gearbeitet und beide arbeiten jetzt für deutlich größere Vertriebskonzerne. Servus Rico, wir haben uns jetzt seit über einem Jahr nicht gesehen oder gehört. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst für die Wine Dudes.
Ja, servus Robin. Ich freue mich auch, dich nach ja so langer Zeit mal wiederzusehen. Und dann freue ich mich natürlich, mit dir auch mal wieder auf ein Bierchen zu treffen.
Ah, großartig. Ich mich auch. Der Rico war viele Jahre ein oder sogar das Gesicht von der Duke Distillery. Und seit Anfang diesen Monats hat er sich eine neue berufliche Herausforderung gesucht. Und direkt neben dem Rico sitzt gerade der Andi. Wir haben ja immer wieder sporadisch Kontakt. Aber es ist mir auch eine außerordentliche Freude, dich auch mal wieder zu sehen. Grüß dich, Andi.
Hallo Robin.
Der Andi kennt ihr schon. Vor ziemlich genau einem Jahr haben wir in Folge 45 Whisky hin, Gin im Sinn, haben wir die gemeinsam aufgenommen. Und ja, jetzt hat es ein Jahr gedauert, aber heute ist er wieder da. Rico. Eben habe ich mich mit den Veranstaltern vom Munich's House of Gin unterhalten. Jetzt würde mich mal interessieren, was bringen denn euch, also euch Gin-Produzenten, solche Aktionen? Also ihr müsst ja Deko stellen und Muster ausschenken und Personal abstellen. Wo ist da der Nutzen für den Produzent?
Ja, da gibt es ganz viele Gründe, warum die Duke Distillery auch mit dabei sein sollte. und auch immer dabei sein wird, ist einmal, dass wir nah am Kunden sind, den Kunden mal direkt auch quasi die Produkte erklären können, probieren lassen können, denen auch mal zeigen können, wie viel Handarbeit bei uns im Unternehmen oder bei der Duke Distillerie dahinter steckt, weil das wird leider Gottes nicht oft gesehen. Viele sehen da immer die ganz großen Firmen, aber tatsächlich bei der Duke Distillerie werden beim klassischen Duke die Zitronen noch per Hand geschält.
Also ganz, ganz kurz, tatsächlich, ihr schält die Zitronen noch von Hand?
Ja, das ist dann wie so ein Therapiekreis,
Ja, geil.
wo dann quasi der Destillateur und noch zwei, drei andere Mitarbeiter sitzen und tatsächlich, wenn der klassische Duke benötigt wird und die Zitronen per Hand geschält werden oder beim Rough Gin werden die Orangenschalen per Hand geschält und ja, das kann sich ja keiner vorstellen, ja, dass da noch irgendwas per Hand passiert, außer ein paar Knöpfchen gedrückt. Von daher ist es ja auch handmade, was wir da tun.
Ja, okay, und das ist euch das dann wert, das dem Endkonsumenten oder dem Kunden, das denen dann auch tatsächlich zu erklären. Also das sind dann keine Promo-Leute, die einfach nur von euch bezahlt werden und nett aussehen und mit eurem Gin rumlaufen, sondern das sind dann wirklich Leute, die bei euch angestellt sind.
Genau, also im besten Falle, also zu 90% schicken wir tatsächlich Leute, die auch bei uns in der Destillerie arbeiten, zu verschiedensten Promotion- und Verkostungsaktionen hin, weil ja der Mitarbeiter, der bei uns eben im Unternehmen arbeitet oder bei der Duke Distillerie arbeitet, ja, der erlebt es natürlich jeden Tag, ja? Wie dort gearbeitet wird, kriegt die Stimmung mit und dementsprechend kann er das natürlich dann auch dem Kunden viel, viel besser übermitteln, als wenn wir einen externen Mitarbeiter einstellen. Das Gefühl aus dem Hause The Duke bringt immer noch der eigene Mitarbeiter am besten.
Ja klar, also Emotionen, glaube ich, und das ist ja beim Wein nicht anders, ist natürlich eine wichtige Geschichte, dass du das vermittelst. Ganz ehrlich gefragt, ist es nur, dass man den Kunden eben mal abholt, dass man sagt, hey, passt auf, das machen wir alles, oder siehst du auch in den Zahlen, hey, pass auf, bei so einem Event verkaufe ich natürlich auch, keine Ahnung, x Flaschen, oder ist das ganz ehrlich gefragt, oder ist das was, wo du sagst, nee, klar ist das toll, wenn man verkauft, aber das ist nicht unser Hauptanliegen.
Also dadurch, dass ich natürlich auch früher in dem Unternehmen gearbeitet habe, wo die House of Gin-Fläche stattfindet, ist es natürlich einmal aus persönlichen Gründen immer schön, wieder dabei zu sein. Dann kommt für mich so ein bisschen der, ja, Ehrgeiz dazu. Ich möchte dann natürlich von den ganzen Münchner Hersteller der Hersteller sein, der am meisten Flaschen verkauft. Das mache ich natürlich, ja, mit dem, dass ich selber vor Ort bin oder halt wir vor Ort sind. Ja, und wenn dann The Duke quasi nicht oben stande, war das schon auch immer so ein bisschen bitter, weil man darf nicht vergessen, diese Duke Distillerie ist nach wie vor der Pionier der deutschen Gin-Szene. Das Unternehmen gibt es seit 15 Jahren, feiert dieses Jahr 15 Jahre, das muss man sich mal
Ja,
vorstellen.
du, ganz ehrlich, ich bin noch, wo waren Sie da? In der
In
Maxvorstadt
der
war.
Barer Straße zur damaligen Zeit,
Ja.
genau.
Da war ich damals noch, wo ich in ein Wohnzimmer reingelaufen bin und da stand dann dieser Brennkessel. Da bin ich mit einem alten Kollegen damals, wo ich glaube, der erste Artikel im Fokus oder was, oder im Spiegel, glaube ich, waren sie. Dass sie mir direkt 2 Tage später waren wir dort und haben uns das da angeschaut. Und dann sind wir runter in den Fahrradkeller-Abstellplatz, wo die Flaschen etikettiert wurden. Ja, ich erinnere mich da noch dran. Wahnsinn, ja.
Genau, und aufgrund dessen, wie gesagt, feiert die The Duke Distillerie dieses Jahr 15-Jähriges und von daher war es mir auch wichtig, dieses Jahr wieder dabei zu sein. Ich selbst kann es leider nicht mehr begleiten, aber die Kollegen vor Ort werden das auch nach wie vor ja, mega gut matchen und durchführen und so, dass es hinten raus wieder ein voller Erfolg wird.
Ja, saugeil. Man merkt dir die Emotionen an, die so ein Event auch transportieren soll. Finde ich super. Andi, du hast ja das Munich House of Gin schon damals, als du noch ein Grüner gewesen bist, die ersten Male mit betreut. Da würde mich mal interessieren, wie war das für dich? Also gab es da irgendwelche lustige oder kuriosen Geschichten von damals, wo du sagst, Alter, da muss ich heute noch dran denken?
Ja, definitiv. Also gab es kuriose Anekdoten. Zum Beispiel hatten wir mal einen Verkoster da von einer Distillerie, wo wir dachten, der konsumiert nebenbei Alkohol und der hat aber dabei nur gerochen. Und wir dann gedacht hatten, wie gesagt, er trinkt neben der Arbeitszeit, was natürlich Nonsens war im Nachhinein. Und der hat das toll verkostet, aber wie gesagt,
Ja, aber neben der Arbeitszeit wäre es gar nicht schlimm gewesen.
Naja, aber trotzdem. Während der Arbeitszeit. Nebenbei, dass der Rico zu der Münchner Distillerie damals gekommen ist, dass Robin und ich die Prowein besucht hatten und jemand uns angesprochen hat auf der Prowein, ob wir jemanden kennen. Und da haben wir gesagt, ja, eventuell hätten wir jemanden. Dann habe ich dir das zugeflüstert und du hast gesagt, ja, könnte passen.
Na, Rico, ich habe bis heute keinen Bonus oder irgendwas dafür bekommen.
Du bist nicht nach Indien gegangen jetzt dafür?
Du, ich hab keinen Bonus dafür bekommen, dass ich da angefangen habe. Spaß beiseite. Ja, tatsächlich war damals der Schlüssel zum Erfolg, warst es du, Robin und der Andi. Und zwar wusste der Andi, dass ich mich ein bisschen umorientieren möchte und aber im Einzelhandel bleiben möchte. Und so kam dann die ganze Story ins
Der
Rollen,
ganze Ball im Rollen, ja.
dass der Robin und der Andi auf der Prowein waren
Ja,
und nach der Prowein gesagt haben, Rico, ach, sogar während der Prowein, Rico, hau die Bewerbung raus. Und ja, das war der Grundstein, warum ich bei der The Duke Distillerie angefangen habe.
eine ganz grundsätzliche Frage, die auch immer wieder in der Wine-Dudes-Community diskutiert wird. Hand aufs Herz, wir reden hier offen, wir sind der gläserne Podcast. Ist der große Hype vom Gin nicht schon vorbei? Shoot!
Ich glaube, dass der große Hype vorbei ist. Ich glaube, dass die Spirituose Gin fest im Sattel sitzt. Ich glaube, unsere Großeltern, also ich selbst bin Anfang 30, unsere Großeltern haben schon Gin getrunken. Danach kamen ganz viele andere Spirituosen, nur kein Gin. Und ich glaube, dass seit 5 bis 10 Jahren dieser Gin-Hype eben war und jetzt einfach der Gin da ist. Ja, jeder mag Gin, egal ob Männlein oder Weiblein. Aber ich glaube nicht mehr, dass jetzt gefühlt dein Nachbar auch noch Gin macht. Also
Okay, also, aber es wird jetzt auch nicht groß nach unten gehen.
nee, das
Also,
glaube ich auch. Nee, nee, definitiv nicht.
ich glaube auch, dass der Gin-Hype vorbei ist. Der Gin-Hype war vor 10 Jahren, aber jetzt mittlerweile glaube ich nicht, dass jeder noch Gin macht und jeder auf den Zug aufspringt.
Aber das Wichtige ist ja, dass Gin immer noch funktioniert. Also, dass man immer
Ja,
noch
aber
gut Gin
ich glaube,
verkauft.
es ist schwierig, jetzt eine neue Marke zu etablieren auf dem Markt, weil der Markt einmal so gesättigt ist und die Blase irgendwie platzen wird, denke ich.
Ja, jetzt muss ich dir widersprechen, der Gin-Hype war schon auch noch vor 5 Jahren. Also auch vor 5 Jahren und auch heute kommen noch ganz viele kleine Gin-Hersteller. Aber wie gesagt, vor 5 Jahren war der Gin-Hype schon noch da.
Ja, definitiv war er vor 5 Jahren noch da, aber jetzt mittlerweile ist er
Genau, jetzt
abgeklungen.
sitzt er fest im Sattel und Gin ist halt eine Spirituose, wie gesagt, was jeder mag. Also, und man darf auch nicht vergessen, ich glaube, den Gin-Hype hat natürlich auch noch geholfen, dass die ganzen Filler-Hersteller wie Thomas Henry, Fever-Tree, ganz viele verschiedene Sorten auf den Markt gebracht haben, quasi, dass für jeden was Passendes dabei war.
Ja, also da könnt ihr noch mal ganz gerne in die Folge 45 reinhören, wo ich mit dem Andi drüber gesprochen habe. Da haben wir auch über die ganzen Filler gesprochen. Da haben wir drüber gesprochen, warum Gin so erfolgreich ist, dass man eben alles destillieren kann, was man möchte und so für jeden Geschmack auch was dabei ist. Da könnt ihr gerne noch mal reinhören. Das Fass wollen wir jetzt nicht noch mal aufmachen. Aber Jungs, ich habe noch eine Frage. Und ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob das eine Urban Legend ist oder ob das wirklich passiert ist. Hat euer gemeinsamer ehemaliger Arbeitgeber während der Corona-Pandemie wirklich Reinalkohol für Apotheken destilliert?
Ja, das war eine unfassbar spannende Zeit. Das war 2020 März. Andi und ich waren zum damaligen Zeitpunkt noch auf der Messe in Berlin. Wir sind von Berlin wiedergekommen und zack, war Corona da. Und dann ging ja irgendwie alles brach. Und ja, auch wir in der The Duke Distillerie haben dann tatsächlich umdenken müssen, damit Kohle reinkommt auf gut Deutsch. Und wir haben dann angefangen, vogelwild deutschlandweit Apotheken, Krankenhäuser zu kontaktieren. Also, ach, ja, so skurril das jetzt klingt, aber ich meine, wir haben es tatsächlich deutschlandweit ausgeliefert. Wir wussten gar nicht, ob man es darf oder nicht durfte. Wir sind mit dem
Container.
Transportern rein Alkohol in 15 und 25 Liter Fässern rumgelaufen und rumgefahren und haben rein Alkohol, Neutralalkohol an Apotheken, Krankenhäusern und ja, alle, die Desinfektionsmittel herstellen konnten, ausgeliefert. Ja, das war, also ich fand die Zeit, die Nachfrage ging gar nicht runter. Also
Ah, krass.
Deutschland hatte einfach schlichtweg nicht genug Neutralalkohol, um Desinfektionsmittel in den Mengen herzustellen. Aber also ich fand, es war schon eine spannende Zeit. Also wir sind dann tatsächlich bis hoch Bayreuth, also
Flensburg,
wir sitzen ja in
Hamburg.
München, wir haben die Kanister quasi. Also wir haben uns mit einem Kollegen, unser anderer Kollege saß in Berlin. Wir haben uns mit dem, glaube ich, in Leipzig getroffen, den da den Neutralalkohol übergegeben, damit er seine Berliner Kunden anfangen kann, ja.
Wahnsinn. Krass. Okay. Ich war mir nicht 100% sicher, ob das nicht doch irgendwie Urban Myth ist oder irgend sowas. Sau krass, dass das tatsächlich so funktioniert und dass man dann auch so flexibel ist, dass man dann sagt, hey, okay, dann lassen wir halt die Bananenschalen und die Zitronenschalen jetzt in dem Fall weg und machen halt Reinalkohol. Finde ich sau cool. Also wirklich toll.
Nee, absolut. Und man darf ja auch nicht vergessen, Konkurrenzdenken hin oder her. Wir und also die Unternehmen haben wir damit auch Kohle verdient. Ja, also
Keine Frage.
wie gesagt, der Aufwand war natürlich dann auch da, das alles auszuliefern, weil das ist gar nicht so einfach gewesen, weil es ja dann auch tatsächlich hochprozentiger Stoff war.
Ja.
Von daher, ja, aber wie gesagt, ich glaube, alle haben die Zeit genutzt, um umzudenken, umzuschwenken. Und dann war das auch eher ein Miteinander, ja. Jeder hat ein bisschen
Ja,
Geld verdient.
ja.
Und so haben wir, glaube ich, uns alle so ein bisschen aus der Krise geholfen. Also auch wir als Unternehmen haben gesagt, also wir mussten das ja machen, sonst hätten wir mit 30 Mitarbeitern auch alt ausgesehen.
Na. Okay, ich werde das vielleicht mit unseren Weindudes-Juristen, mit dem Ömer nochmal besprechen, wie koscher das gewesen ist.
Das ist tatsächlich erlaubt gewesen für einen gewissen Zeitraum. Also ich glaube, dass es sogar Juni 2020 dann auch tatsächlich vorbei war oder Juli 2020. Also man durfte es nicht unendlich machen.
30.06.
Okay,
Krass,
Irgendwann war es dann
2020.
tatsächlich auch vorbei und man durfte nichts mehr verkaufen.
Naja, mega spannend.
Aber fragt man die Juristen.
Ja, ich werde mal noch fragen und dann kommt ein Brief bei euch an, keine Angst. Jungs, ich habe mega Bock mit euch zu reden, aber wir müssen trotzdem, ich habe noch als nächstes den Memo und noch den Patrick in der Pipeline, die warten schon. Deswegen muss ich unser Gespräch für heute beenden. Ich sage vielen Dank, dass ihr uns da einen Einblick gegeben habt. Wie ich auch schon die zwei Kollegen vorhin gefragt habe, auch für euch noch ganz kurz die Frage, was ist euer Lieblings-Gin und
Würde
warum?
ich Andi den Vortritt lassen in dem Fall?
Bitte, Andi, was trinkst du denn
Also ich
gern
habe
und warum?
seit Jahren eigentlich seit relativ konstant den Lieblingsgin, den Botanist. Einfach
Ah.
sehr viele Facetten hat, die mich inspirieren oder möchte nicht inspirieren sagen, aber irgendwie umhauen. Er hat dieses Kräutrige, er hat dieses Fruchtige und da ich mich auch sehr für Whisky interessiere, finde ich, dass der perfekt passt.
Also kann ich gut verstehen, der Botanist, das sind ja viele Botanicals, die dann auf diesen hybriden Inseln rund um Schottland wachsen. Dadurch hat er auch diese Wildheit, finde ich auch. Ich habe in unserer gemeinsamen Folge den auch als mein Lieblingsgin kundgetan. Das hat sich jetzt geändert. Ich habe in Indien einen wahnsinnig interessanten Gin gefunden. Das werde ich aber ganz am Ende der Folge euch kundtun, welcher das ist. Also bei dir ist der Botanist und Rico, was ist denn dein Lieblingsgin und warum?
Mein Lieblingsgin ist der Duke Sommer Gin. Der ist seit Anfang Mai auf dem Markt. Wird auch ganz groß auf der House of Gin Fläche gespielt. Und das Schöne an diesem Gin ist, dass es unser Destillateur Azubi hergestellt hat.
Okay.
Der ist im zweiten Layer. In dem Fall ist es der Andreas Hofner. Ein ganz, ganz toller Mann. Super Destillateur Azubi. Und genau, das ist sein Meisterwerk. Er ist sehr, sehr fruchtig. Da riechst du förmlich die Sommerzeit, du schmeckst sie auch. Er ist ein Ticken süßer, wie die Produkte sonst von der Duke Distillerie sind. Aber halt ein ganz, ganz toller Gin, den man super pur genießen kann. Ansonsten mit einem trockenen Tonic. Ja, schmeckt nicht nur gut, sieht auch super, super toll aus vom Etikett her. Und ich glaube, das wird der Verkaufsschlager hoffentlich auf der House of Gin Fläche.
Sensation. Ich finde es super, dass du nicht mehr für die Firma arbeitest, aber im Herzen immer noch sehr verbunden bist. Großartig. Man hört es in jedem Satz von dir. Großartig. Finde ich gut, ja. Werde ich auch probieren. Ich werde heute auch auf dieser Gin-Fläche sein, die heute beginnt. Das Ankündigungsvideo, wer es noch nicht gesehen hat, ist auch von der Sonderfläche. Und ich werde jetzt mich direkt umdrehen und mir diesen Summer Gin von Duke mal reinpfeifen. Ich bin ja privat hier. So, in diesem Sinne, vielen Dank, Jungs, für das kurzweilige Gespräch. Ciao, Rico.
Ja, Robin, ich habe zu danken. Wie gesagt, schön, dich mal wieder gesehen zu haben. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit und ich freue mich, dich natürlich bald wieder hier sehen zu können.
Vielen Dank, ich mich auch. Und Andi, auch dir vielen Dank, dass du heute da gewesen bist und Pfiatti Servus.
Ja, Robin, danke für die Einladung und wie gesagt, viel Spaß, lass den Drink schmecken und wir sehen uns in München, hoffentlich.
Das werden wir. Nachdem ich jetzt weiß, was die Veranstalter antreibt, weiß ich nun auch, was die Produzenten antreibt und was die von so einem Event halten. Da werde ich jetzt mal zur Konkurrenz gehen und da mal anfragen, wie solche Aktionen bei der Konkurrenz beäugt werden oder möglicherweise auch gegengesteuert wird, wenn man merkt, oh, da ist einer, der macht zwei Häuser weiter, so eine Aktion. Und dafür habe ich jetzt den Memo am Mikrofon. Servus Memo.
Servus Robin, grüß euch Weindudes.
Früher beim ersten Munich's House of Gin sind wir ja noch in Konkurrenz zueinander gestanden. Und da kam ja nicht nur zusammen, dass sich bei uns die Sortimente überschnitten haben, zum großen Teil oder zum Teil zumindest, sondern in unserer Konstellation war es ja auch so, dass die zwei Filialen räumlich sehr nahe beieinander gewesen sind. Also unsere Häuser waren ja keine 500 Meter auseinander. Jetzt würde mich mal interessieren, als ihr das mitbekommen habt, in welcher Größenordnung dieses Munich's House of Gin tatsächlich stattgefunden oder stattfinden wird. Wie wird sowas dann bei euch besprochen? Tut ihr da dagegen steuern? Macht ihr dann auch noch schnell eine Gin-Aktion? Oder wie habt ihr das erlebt?
Ja, grundsätzlich war es bei uns eigentlich immer so, dass wir das wahrgenommen haben, ja. Aber das halt immer, wir haben einfach weiterhin unser Ding gemacht. Ich meine, wir hatten ja auch immer verschiedene Sachen mit Verkostung oder Weinabend oder Zeug und das dann auch haben einfach so weiterlaufen lassen. Also wir haben uns jetzt nicht direkt dadurch beeinflussen lassen. Großen und Ganzen, was man sagen muss, was wir gemerkt haben, war, dass es eigentlich eher gut war, weil natürlich auch viele von den Kunden, die drüben waren, auch Kunden bei uns waren und die dann uns wieder reingespielt wurden. Die sind zu uns gekommen und haben gesagt, hey, wir waren gerade beim House of Gin, war mega cool und sind dann aber im Endeffekt wieder bei uns gestanden. Ja. Also im Endeffekt haben wir das eigentlich nur sehr positiv wahrgenommen, weil uns das auch Kundschaft reingespielt hat.
Okay, also das heißt, ihr macht da dann keine Hauruck-Aktionen, wo ihr schnell noch Rabatte auf euer Gin-Sortiment bringt, damit er da auf den Zug aufspringt, sondern man nimmt das wahr, aber man lässt es laufen.
Ja, tatsächlich schon, weil man sich da ja auch nicht in Konkurrenz stellen muss. Ich meine, es ist ja okay, wenn es dann dort gekauft wird, weil es halt Rabatte gibt. Mhm. Aber im Endeffekt sind wir da nicht hinterher. Wir hatten gar nicht man muss ja sagen, dass das ja auch doch einfach sehr groß ist und wir da gar nicht die Möglichkeit mit irgendeiner Sonderfläche oder so hatten. Mhm. Dadurch hat sich das Thema relativ schnell erledigt.
Okay, aber dann noch eine Frage, kommt man dann vorbei, also ich meine, die Wein- und Spirituosen-Szene in München ist ja sehr klein, also wir kannten uns ja auch schon zu damaligen Zeiten. Seid ihr dann vorbeikommen und habt euch mal das Schaufenster da oben am Marienplatz angeschaut oder wart unten auf der Sonderfläche, um einfach mal zu gucken, was gibt's da alles? Oder sagt ihr, ne, interessiert uns alles?
Doch, total, also wir haben uns das auch immer angeschaut, haben vorbeigeschaut. Auch selber probiert, das für uns genutzt, um uns da einfach fortzubilden. Das war schon auch eine coole Möglichkeit. Wie du schon sagst, man kannte sich ja auch irgendwie, klar, wenn man Luftlinie einen halben Kilometer nebeneinander arbeitet und beide im selben Fach sind, dann
na, bleibt das nicht aus.
Im Endeffekt war es tatsächlich einfach so, dass das für uns einfach nur cool war, da auch vorbeizuschauen und sich das mal anzuschauen und das ja doch einfach geil aufgezogen ist. Also du hast ja einfach auch mal die Möglichkeit, 20 Gins zu probieren, dich mit den Produzenten zu unterhalten, noch ein bisschen mehr über das Produkt zu erfahren. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, natürlich haben wir da einzelne Sachen gefunden, die wir nicht haben, die uns interessiert haben. Das war für uns eigentlich eher wie eine Messe, wo wir uns einfach noch mal schlau machen können.
Ja gut, das wäre es eigentlich meine Frage schon beantwortet. Deswegen, ich sage herzlichen Dank für diesen kleinen Einblick, den du uns da jetzt gegeben hast. By the way, welcher ist eigentlich dein Lieblings-Gin und warum?
Nach wie vor bis heute Ferdinand's Gin.
Okay.
Der ja mit Riesling gemacht wird, wie viele Kenner wissen.
Richtig, ja.
Riesling vom Weingut Zieliken. Zieliken mag ich tatsächlich so auch ganz gern. Ich trinke die Kabis ganz gerne von denen und finde den Gin auch tatsächlich ganz gut, weil das einfach so die goldene Mitte ist. Du hast ein bisschen Frucht, du hast ein bisschen was Würziges, das ist nicht zu kitschig, das ist nicht zu karg. War eigentlich immer so mein Go-To-Standard-Gin.
Sehr schön, ja. Der ist auch, glaube ich, mit einem Weinkorken verschlossen, gell? Den musst du mit dem Korkenzieher
machst du mit einem Kellnermesser auf und hinten steht auch immer noch klein, was für eine Art von Riesling und welcher Jahrgang das war. Finde ich ganz süß gemacht.
Ja, sehr schön. Super. Dann, ja, herzlichen Dank, dass du dem Wine Dudes einen kleinen Einblick gegeben hast, dass wir jetzt auch wissen, welcher dein Lieblings-Gin ist. Jetzt fehlt mir nur noch der Patrick. Mit dem werde ich mich jetzt als nächstes unterhalten. Der Patrick ist sozusagen der Herr der Verkostungstermine. Und das wird jetzt das letzte Gespräch sein. Memo, mach's gut. Pfiatti.
Ciao, ciao.
Servus, Patrick, grüß dich.
Servus, Robin.
So, du hast in diesem Jahr ja, wie wir am Anfang dieser Episode schon gehört haben, also es sind ja viele Hände, die da zusammenarbeiten und da warst du ja auch sehr involviert in das ganze Thema und hast da sehr viel gemacht und sehr viel organisiert. In der Vorbereitung habe ich mal in euren Online-Shop geschaut und habe gesehen, dass ihr 44 verschiedene Gin und Slow Gins im Sortiment habt, online.
Aha.
Ich habe mir schon gedacht, dass du ungefähr so reagieren wirst. Ich gehe davon aus, dass du in eurem Markt deutlich mehr Gin hast. Wie viel Gin hast du fix normalerweise im Sortiment, jetzt abgesehen von der Veranstaltung, von der wir die ganze Zeit reden?
Also die 44 Gin, die du durch Zufall auf unserer Webseite erspäht hast, sind ein Bruchteil von dem, was ich habe. Ich habe normal im Sortiment mindestens 100 verschiedene Gin-Sorten,
okay.
Slow-Gin-Sorten und auch Gin-Sets.
Ja.
Und extra für diese Veranstaltung versuchen wir immer natürlich unseren Kunden ein bisschen Action zu bieten, ein bisschen Spaß, ein bisschen Freude und da gehen wir dann schon auf über 150 Gin-Sorten, wo dann auch Exoten dabei sind, wo dann auch so richtig krankes Zeug dabei ist, wo man einfach Spaß hat.
Ja, saugeil. Wir haben ja jetzt auch schon gehört, dass man Gin auf der Sonderfläche dann verkosten kann. Der Rico hat es ja auch sehr schön gesagt, dass es natürlich sehr wichtig ist für die Destillerien, mit dem Kunden in Kontakt zu kommen und das zu erklären. Wann kann man denn welchen Gin probieren?
Also ja, erstmal um den ersten Teil mit dem Rico nochmal zu beantworten. Ja, das macht richtig Sinn, weil die Firmen erreichen bei uns ja nicht nur Kunden, sondern auch die Gastro ganz extrem. Und wenn sowas in der Bar landet, ist das ein richtiger Hype. Und dafür haben wir 60 Einzelverkostungen in 3 Wochen, in 2,5 bis 3 Wochen zusammengekriegt, die einfach nur, ich persönlich finde es mega.
60 Verkostungen während dieser 3 Wochen. Wow, das ist, da hast du sicherlich viel Spaß gehabt beim Organisieren.
Oh ja, das ist sportlich. Oh, viel Telefonklinken putzen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Okay, ja gut, das ist natürlich definitiv zu viel, um hier jetzt trocken 60 Verkostungstermine zu nennen. Aber komplett alle Verkostungstermine findet ihr auf Instagram unter Galeria Markthalle. Alles zusammengeschrieben. Aber jetzt mal Frage an dich. Pick mal wirklich random ein paar raus, wo du sagst, hey, Mensch, das ist interessant. Also interessant sind sie sicher alle, aber dass wir zumindest mal so ein paar Happen rausballern.
Wenn du noch eines meiner Highlights, das den Mord of X probieren willst, das ist ein Slow Gin.
Mord of X ist ein Podcast normalerweise.
Ja, normalerweise ist das ein Podcast.
Okay, ich höre das jetzt gerade zum ersten Mal. Das heißt, die zwei Damen haben jetzt nicht eine Brennmeisterausbildung gemacht, sondern die arbeiten mit der Duke Distillerie zusammen.
Ja, vollkommen richtig.
Ah, okay. Ja, interessant.
Hat und auch ein fancy Design. Probieren. Den kann man probieren und auch kaufen.
Okay, sehr cool.
Fand ich mega. Und vielleicht als zweites kleines Manker.
Wann kann ich den probieren?
Am 27. Mai und am 26. Mai haben die Duke-Jungs da für uns eine Verkostung. Die haben natürlich noch mehr Verkostungen, aber das ist da gezielt. Und was ich auch ziemlich fantastisch finde, ist zum Beispiel am 2. Juni, da haben wir Brockmans.
Der mit der schwarzen Flasche, gell?
Genau, der mit der schwarzen Flasche, der hat jetzt eine neue Version rausgebracht, den Orange. Und wir haben den Big Kahuna. Der Big Kahuna?
Big Kahuna Burger. Shoutout an Pulp Fiction, oder?
Ja, ja.
So ist das ein Big Kahuna Burger? Geil, schöner Backflash, ja.
Ja, schöner Backflash zu den Weinen.
Das ist ein verdammt guter Burger. Oh Gott. Großartig, sorry.
Wunderbar. Nee, aber das alleine die Flasche ist ein Highlight, weil die sieht aus wie eine riesen Ananas.
Okay.
Und ist auch Ananas-infused. Und du hast halt so einen richtig geilen Gin, der wirklich mit diesem Ananas-Temperament rüberkommt. Mhm. Und das gibt's auch in alkoholfrei.
Okay.
Da freue ich mich mega drauf, weil ich habe sie schon probiert und die kann man so richtig geil als Cocktail mit anbringen und wird mega zu probieren sein.
Okay. Sag nochmal, wann sind die da?
Am Freitag, den 2. Juni.
Sag mal noch 2, 3. Ich finde das mega interessant, weil das sind jetzt alles Gins, die ich noch gar nicht gehört habe. Ich habe mich da ja mit dem Rico vorhin unterhalten und mit dem Andi, ob der Gin-Hype nicht schon vorbei ist. Und da waren sie sich jetzt nicht ganz einig. Aber wenn ich jetzt gerade höre, alles, was du mir aufzählst, höre ich zum ersten Mal. Also offensichtlich ist da weiterhin extrem viel Bewegung drin. Super interessant. Sag mir mal 2, 3.
Ein schöner Termin zum Beispiel ist auch der 10. Juni. Der 10. Juni ist ja Welttag des Gins.
Okay.
Ja, einer unserer Finaltage ist nicht der letzte Tag, aber der vorletzte. Und da haben wir den Humboldt-Gin. Und der Humboldt-Gin ist auf Roggen.
Auf Roggenbasis? Auf
Roggenbasis, auf Grundspiritus Roggen. Also als Grundspiritus für den klassischen Gin. Und das gibt es halt auch in alkoholfrei.
Wahnsinnig spannend. Also auch Humboldt habe ich noch nie gehört.
Und zu guter Letzt, vielleicht nicht noch einen erwähnen darf, einen
Bitte, Termin, ja,
ist bei mir ganz klar der dritte. Der 3. Juni, da haben sich meine Firmen regelrecht explodierend angemeldet und beworben und haben gesagt, wir machen mal richtig Action. Da haben wir zum Beispiel Bobby's, Shidam und Roku, Sipsmith haben wir da. Wir haben Entgeistert vom Duke, der Alkoholfreier, wir haben da. Wir haben den Munich Gin, wir haben Gin Singer, das ist auch von den Illusionist ist da. Ferdinand's Gin habe ich, Le Tribute habe ich. Nur mal so, also ich würde sagen, ich habe da, glaube ich, um die 20, 30 Gins zu probieren, nur an einem einzigen Tag. Da geht richtig der Bär.
So wie ich jeden Gast gefragt habe, so möchte ich auch dich abschließend fragen. In 2, 3 Sätzen, was ist dein Lieblings-Gin und warum?
Mein absoluter Lieblings-Gin aktuell ist der Brockman's Gin. Mhm. Ich liebe das, dieses Zusammenspiel dieser extremen schönen Beerigkeit. Du hast ja sowas wie einen, wie so eine Art Himbeer-Blaubeerbrand kombiniert mit einem geilen Gin.
Ja.
Aber nicht mit Tonic Water, sondern Tatsache mit Wild Berry. Mit diesem schönen, ein bisschen rauen Wild Berry mit rein, weil das lässt diese Fruchtigkeit einfach nochmal explodieren. Ja. Und dazu on top, ich liebe das ja, du weißt ja, ich habe ja diese Todesstern-Eiswürfel.
Ja.
Die fülle ich ordentlich mit gefrorenen Beeren, friere mir die ein und mach dann gefrorene Beeren rein und das taut so richtig gerne in der Beere ein. Das ist alles ein bisschen übertrieben, aber jeder wie er mag.
Nee, ich finde das auch toll. Also ich war sogar dann in meiner Hochzeit vom Gin, habe ich die Gin-Gläser mit Wasser gefüllt, die Beeren reingetan und dann in den Kühlschrank gestellt, dass dann sozusagen der Eiswürfel unten am Glas fest war mit den gefrorenen Beeren. Dann habe ich den Gin Tonic reingemixt, wenn die Gäste kommen sind. Dann bleibt es noch ein paar Minuten unten. Irgendwann löst sich das und dann schwimmt da ein riesen Eiswürfel drin und die Beeren fallen dann langsam rein. Also ja, ich kenne das alles. Und ich finde es super. Ich liebe es, ganz ehrlich. Das ein bisschen Show muss einfach immer dabei sein. Deswegen, ja. Und wenn die Eiswürfel dann noch die Form von einem Todesstern haben, Entschuldigung, aber also dann geht nichts mehr drüber.
Möge der Gin mit dir sein.
Sozusagen, ja. Und ich glaube, ich habe es jetzt in jedem Gespräch schon gesagt, dass ich meinen Lieblings-Gin auch noch vorstellen werde. Ich werde mich aber auch sehr kurz halten. Und zwar habe ich einen indischen Gin für mich entdeckt, der sich Hapusa nennt. Hapusa ist ein altes Wort aus dem Sanskrit, also diese Ursprache, diese indische Ursprache, und bedeutet Wacholder, also auch hier ist natürlich Wacholder die Grundingredienzie. Und diese Wacholderbeeren, die da destilliert werden, die kommen aus der Region rund um den Himalaya. Also tun auch fürchterlich viel verschiedene Drogen, glaube ich, sagt man tatsächlich dazu beim Gin. Also verschiedene Kräuter und Früchte mit rein. Was am deutlichsten für mich rauskommt, sind tatsächlich auch die Sachen, die mir hier im Essen immer wieder begegnen. Und zwar Kurkuma, Mango, jetzt gerade ist auch wieder Mangozeit bei uns. Das ist der absolute Wahnsinn, mal wirklich eine reife Mango zu essen und nicht was, wir in Deutschland denken, was eine reife Mango ist, Koriandersamen und Mandeln. Und das ist wirklich, also ich bin wirklich hin und weg von dem Gin. Wenn ich da mal einen trinke, es passiert nicht relativ häufig, aber wenn es soweit ist, dann ja, ist das Hapusa mein absoluter Lieblings-Gin. Und er hat hinten nach, hat er so erdige Aromen. Und das ist das, was mich auch wieder an dem Botanist, den ich ja weiterhin wirklich gern habe, der ist ja auch so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen dreckig im positiven Sinne, ein bisschen erdig, ein bisschen muffig nicht, aber du weißt, was ich meine. Und das bringt der eben auch mit dieses Würzige und dieses Erdige und das finde ich super. Okay, dann Patrick, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns da jetzt mit ein paar Daten versorgt hast. Ich weiß ja, dass wir relativ viel Hörer in München haben, deswegen ich hoffe, dass da auch der ein oder andere da jetzt Bock drauf bekommen hat. Und es war ein sehr schöner Abschluss dieser Episode. Und ich sage herzlichen Dank, lieber Patrick.
Ich danke dir für die Einladung und immer wieder gern, das weißt du.
So, falls das hier jetzt gerade, wo ihr uns hört, nicht eure Lieblingsplattform ist, dann gibt's den heißen Shit auch auf Stitcher, Radio Public, Pocket Cast, Castbox, iHeartRadio, Overcast, Google Podcast, Amazon Music, Apple Podcast, Spotify oder wenn ihr euch nirgends anmelden wollt, auf robinberner.de. Bam! So, abonniert uns überall, wo man uns abonnieren kann. Lasst uns bitte 5 Sterne, ein Like oder sonst irgendwas da. Und wir freuen uns auch, wenn uns Post erreicht über Instagram. Könnt ihr uns immer erreichen. Lasst uns Kommentare da, wo es geht. Und in diesem Sinne, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut, Servus und ciao.